Puls.
Das hat schon so eine sehr anklagende Mama-Nachricht. Hätte auf jeden Fall auch, wenn ich so ein Video gemacht hätte, von meiner Mutter kommen können.
Schacht und Wasabi. Der Deutschrap-Podcast von Puls.
Hallo Jule.
Hey Falk, na, wie geht's dir?
Och, it's poppin.
It's poppin.
Alles tipptopp.
Sehr
hier
gut.
Hier in der Anstalt.
Ey,
ja?
Falk, hast du diese Woche die Instagram-Nachricht gesehen, die wir von Johann bekommen haben? Hast du das gelesen?
Nein.
Ist in deinem Spam-Ordner gelandet wahrscheinlich.
Welchem Johann?
Johann hat uns eine Nachricht geschrieben auf Insta und ich wollte die gerne nochmal kurz mit dir besprechen. Ich fand die ganz interessant, weil er geschrieben hat, dass er seit ein paar Jahren im Musikbusiness ist und oder seit 20 Jahren im Musikbusiness in unterschiedlichsten Rollen als Musiker, Produzent oder für Plattenfirmen unterwegs ist. Und er meinte, er hört seit ein paar Monaten unseren Podcast und dann hat er was ganz Interessantes geschrieben, das würde ich mal gerne vorlesen. Er schrieb nämlich: Für mich ist das ein bisschen wie ein Fantasy-Hörspiel zu hören. Zumindest stelle ich mir das so vor, denn zugegebenermaßen habe ich noch nie ein Fantasy-Hörspiel gehört. Man lauscht gebannt und stellt sich die unterschiedlichen Charaktere vor und die Umgebung, in der diese agieren. Je mehr ich euren Erzählungen lausche, umso mehr Lust kriege ich, mich dann auch tatsächlich mit den Tracks auseinanderzusetzen. Und hier wird es lustig. Ich kann die Musik einfach nicht aushalten. So als würde man den Film zum Hörspiel gucken und enttäuscht sein, weil in der eigenen Fantasie alles viel toller aussah. Ich bin mit Punk, Rock, Indie, blablabla aufgewachsen. Also es geht da noch weiter. Liebe Grüße erstmal an Johann, danke für die Nachricht. Ich musste sehr lachen, weil ich habe das auch bei Büchern. Ich hätte aber nicht gedacht, dass das Leute bei unserem Podcast haben, dass wir was erzählen und du umschreibst die Beats und ich umschreibe die Lyrics und man denkt sich so, oh mein Gott. Und dann klickt man so an und denkt sich so, cool. Ich fand es sehr lustig. Hattest du das auch schon mal, Falk Schacht?
Du meinst was, dass jemand über die Erzählung etwas total spannend findet und dann feststellt, dass...
Ja, oder so, was du in der Fantasie sich vorstellt, dass es halt voll cool ist. Und wir nehmen Rap ja sehr ernst. Und ich glaube, wenn man das dann manchmal hört, was so der Output ist, den wir natürlich ernst nehmen, weil ich finde auch, dass man ihn ernst nehmen kann. Aber wenn man dann so denkt, boah, es hört sich so richtig krass an und dann hört man rein, denkt sich so, cool. Dieses Moment kann ich sehr gut verstehen. Also ich habe es nicht bei Rap, aber...
Ich sag mal so, grundsätzlich ist meine Fantasie immer besser als die Realität. Das erklärt ganz viel meiner Verhaltensweisen, die, glaube ich, für andere manchmal ein bisschen skurril sind. Also zum Beispiel, was solche Sachen wie Vorfreude und sowas betrifft. Mm. Wir haben das ja auch durchaus hier schon im Podcast miteinander erlebt, dass mich das nicht ganz so aus der Reserve lockt, weil... In meinem Kopf ist das halt genau, wäre das ja genauso so, wow, geil und so. Und dann stehst du davor und denkst so, ach so. Das ist halt ich bin da halt sehr, sehr realitätsbezogen im Sinne von, ich will in der Realität geflasht sein.
Ja.
Weil in meiner Fantasie kann ich das ja den ganzen Tag und das ist auch cool.
Ja.
Aber in Reality, ich sag mal so, lieber Johann, es ist ein Anfang, sich mit etwas natürlich inhaltlich auseinanderzusetzen. Musikalischen Zugang, muss ich zugeben, habe ich ganz viel darüber ermöglichen können, dass man es erlebt. Das ist tatsächlich auch sowas wie Lernen. Wir denken ja immer, dass wir etwas total normal finden und so weiter, aber als Baby, ich muss gerade an das Bo denken, frisch wie ein Babypups, übrigens 20-jähriges Tölich-Tölich.
Oh, liebe Grüße.
Wenn man da sozusagen als Baby in Kontakt mit Musik kommt, dann ist die ja auch, hä? Mm. Und dann erlernt man diese Musik und
also
man
du
lernt,
rätst,
die gut zu finden.
Du rätst also, Johann, er muss einfach weiter die Musik pumpen und dann wird sich Realität und Podcast-Gelaber irgendwann die Hand geben.
Ja, ich sag mal so, er müsste noch die, weil Rap ist ja so unglaublich breit, er müsste erstmal so ein bisschen das finden, den Einstieg, der es ihm erleichtert. Also zum Beispiel bei Leuten, die sehr aus dem Jazz kommen, würde ich immer sagen, okay, check doch mal bitte A Tribe Called Quest und Gangsta aus den 90ern. Wenn Leute eher aus dem Rock kommen, dann würde ich sagen, okay, guck mal hier und da. Und so hast du, so rutscht man.
Ja, okay, er kommt
ich
aus der
nicht. Ich
Ecke
bin da so reingerutscht,
Punk,
weißt du?
Rock, Indie. Also
Punk, Rock,
hast
Indie.
Du dann,
ey,
ja, hast du eine Empfehlung?
Genau jetzt. Kasper. Ich habe mich noch nicht rein, auch ein Anfang, aber ich habe mich jetzt noch nicht richtig reinbuddeln können, aber wir haben auch schon mal darüber geredet hier und zwar über Graffi, Und zwar mixt der ja Metal-Elemente mit Trap. Und da gibt es sehr viel jetzt. Ich habe so eine Liste an Sachen, ich habe die schon grob durchgehört, aber ich muss da nochmal mich intensiver reinbuddeln, weil da passiert ganz viel im Austausch zwischen Metal und Trap. Und es gibt Leute, die dann sehr geil auf sowas rappen und es ist brachial und in die Fresse und extrem. Also das ist jetzt natürlich nicht, doch es gibt sogar auch schon Punk und Ska-Trap und Metal-Hybride und so. Also das ist tatsächlich nicht uninteressant und vielleicht ist das was für ihn.
Liebe Grüße an Johann auf jeden Fall. Vielen Dank. Falk, du hast auch noch ein Update.
Ja, wir haben ja hier gesprochen über Manuelsen, der sich sehr stark über Willi Wills Wissen aufgeregt hat. Es hat einen Moment gedauert, aber jetzt ist es so, dass Manuelsen offensichtlich neue Informationen hat. Mhm. Er ist ein bisschen zurückgerudert, um nicht zu sagen extrem, hat sich entschuldigt. Das ist auch ein bisschen länger. Ich lese mal nur einen kleinen Ausschnitt davon vor, wo Manuelsen erklärt, die Wahrheit über Willi Wills Wissen ist, ich habe mich geirrt. Ich habe mich richtig krass geirrt. Diese Videos zeigen nicht den echten Willi. Willi Weitzel hat jahrelang tolle Kindersendungen gemacht und er hat Kindern die Welt erklärt. Willi hat nie jemanden beleidigt oder diskriminiert. Willi hat nichts gegen Behinderte oder Menschen mit anderer Hautfarbe. Willi ist auch nicht pervers. Willi ist wie ein guter Lehrer und wer die ganzen Sendungen sieht, erkennt, was für ein toller Mensch Willi Weitzel ist und wie sehr ich ihm Unrecht getan habe. Wenn man hart austeilt und einen Fehler macht, dann muss man sich auch gerade machen und versuchen, es auszubügeln. Und dann wird sich bei der Mutter noch entschuldigt und so. Und also, ich sag mal so, es gibt diesen Begriff Hot Take. Ich weiß nicht, ob der hier so ganz passend ist, aber vielleicht sollte man sich nicht auf sein erstes Gefühl immer sofort stützen und dann reagieren, in dieser Hot Take-Phase, in die Öffentlichkeit gehen. Hm. Aber ich sag mal so, für die Menschen, die das nicht machen, funktioniert das ja irgendwie auf einer Promo-Ebene. Ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht meinen Hot-Take-Schutz mal ausschalte und auch einfach mal auf Hot-Take-Ebene einfach mal so lebe und einfach mal so raus. Ich habe da noch keine finale Entscheidung getroffen, aber ich denke darüber nach.
Okay, ich finde es auf jeden Fall groß von Manuelsen, dass wenn er denkt, er hat sich geirrt und da irgendwie merkt, ah shit, da bin ich auf jeden Fall, ich meine, er hat ja auch wirklich Sachen gesagt, das ging einfach nicht klar, egal ob man jetzt Kritik an Willi Wills Wissen üben möchte oder nicht, aber dass er sich gerade macht, auf jeden Fall gut und erwähnenswert. Wir haben noch diese Woche eine andere Interpretation. Wir haben letzte Woche über den Sammy-Track gesprochen, wo es eben die ganze Zeit um Privilegien ging und was unsere Auslegung war. Und Miguel von O hat auf Twitter eine ganz interessante Auslegung dieses Tracks geschrieben. Und zwar meinte er da, einer Minderheit anzugehören, schärft dein drittes Auge. Sammys Privileg ist in dem Track die persönliche Erkenntnis, dass seine hybride Identität schwarz-deutsch ein Vorteil ist und ihn als Mensch aufgeklärter macht. Best of two worlds. Fand ich interessant. Du hast ja auch geschrieben, dass es ganz interessant war. Ich fand es sogar so erwähnenswert, dass ich es jetzt nochmal ins Update reingepackt habe, weil ich den Punkt bei uns beiden letzte Woche nicht so gesehen habe, diese Identität als Privileg wahrzunehmen. Und deswegen könnt ihr euch auch nochmal unter dem Aspekt den Track reinfahren und vielleicht auch eure Interpretation uns schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drüber. So, und jetzt können wir eigentlich auch in die Themen starten. Und zwar geht's diese Woche erstmal um eine vermeintliche WhatsApp-Nachricht von Bones Mutter. Also Bones hat diese Woche einen Track rausgebracht, Big Booty Bands, nee, das war schon letzte Woche, wo er mit sehr viel leicht bekleideten Damen in alter Bones-Manier twerkend, nee, er twerkt nicht, sondern er steht neben twerkenden Frauen, in die Kamera rappt und es geht eben um den Big Booty Bands. Auf jeden Fall geht's in diesem Video heiß her. Unter anderem wird eine Szene ausgeblurrt, wo es so aussieht, als würde Bones oral befriedigt werden. Dazu auch die Zeile, hab aus der Langeweile wieder eine Nutte herbestellt, weil mein Schwanz lutscht sich nicht von selbst. Und man sieht auch sonst in dem Video einfach sehr viele Frauen, die sehr, ich sag jetzt mal, operiert aussehen. Große Brüste, große Ärsche, alle twerken und es ist eine heiße Party auf jeden Fall. Dieses Video hat anscheinend Bones Mutter auf den Plan gerufen, weil er hat dann auf Instagram so ein WhatsApp-Screenshot geteilt von einem Absender, wo Mama mit Herz steht. Also man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass es seine Mutter war.
Aber du hast vorhin schon vermeintlich gesagt, wieso, also wer soll es sonst sein?
Naja, es könnte ja auch ein Promomove sein. Ich erzähle gleich mehr darüber, warum ich glaube, dass es ein Promomove ist. Aber jetzt würde ich erstmal gern zu dem Statement kommen. Und zwar schreibt die Mama da: Hallo Johnson. Ich kann mit meiner Meinung nicht länger hinterm Berg halten. Ich finde, spätestens das letzte Video hat nun eine Grenze überschritten. Hast du dich nun für den Weg zum Porno-Onkel entschieden? Wo ist dein Humor geblieben, der immer auch eine Distanzierung bedeutet? Wie kannst du das noch toppen? Muss immer noch einer draufgelegt werden? Was sagt es, wenn Frauen sich in dieser nuttigen Weise zeigen über sie aus? Dahinter ein Selbstbild und Selbstwertgefühl, das nicht mit sich einverstanden ist, so wie es nun mal ist, an dem äußerlich rumkorrigiert werden muss, weil es sonst nicht gefällig ist? Und was sagt es über Männer aus? Diese Tatsache akzeptieren und nutzen die Weitergabe solch armseliger Rollenbilder? Fragezeichen, Ende. Bones hat dazu noch geschrieben: Porno-Onkel, Mama hat immer recht und wir wissen es alle. Also ich fand es erstmal ganz interessant, dass da anscheinend, also ich sag die ganze Zeit anscheinend vermeintlich, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich seine Mutter war. Es ist natürlich ein mega Promo-Move. Wir reden jetzt im Podcast drüber. Ich glaube, dass viele Menschen, die vielleicht sonst Bones Video nicht angeklickt hätten, schon allein deswegen angeklickt hätten, weil man wissen will, was die Mutter da auf anklagt, und dann so dieses musst du es immer nochmal toppen, hört sich ja schon so an, als wäre dieses Video auch sehenswert. Wir hatten es neulich schon, wie kriegen Künstler ihre Fans dazu, auch die YouTube-Videos zu klicken und es nicht einfach auf den Streaming-Plattformen zu hören. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Kann natürlich aber auch sein, dass es seine Mutter war. Was glaubst du?
Ich glaube nicht, dass die Probleme haben, dass ihre Videos zu wenig geklickt werden und dass sie sich dafür jetzt noch was überlegen müssen, und ich wüsste gerade nicht, wer das sonst sein soll. Und für das, was ich inhaltlich dazu wiederum sagen würde, ist es am Ende auch sogar egal, ob es seine Mutter ist. Aber ich habe da keinen Zweifel, dass es die Mama ist.
Okay. Also ich finde vor allem diese Passage mit dem Selbstbild und Selbstwertgefühl ganz interessant, weil das ja schon eine deutlich weibliche Perspektive ist, dass man jemandem sagt, ey, erstmal, was sagt das über die Frauen aus, aber noch viel schlimmer, was sagt das über Männer aus, die das akzeptieren und solche Rollenbilder nutzen und weitergeben so. Und das hat schon so eine sehr anklagende Mama-Nachricht, hätte auf jeden Fall auch, wenn ich so ein Video gemacht hätte, von meiner Mutter kommen können. Ja, also es ist auf jeden Fall die Frage, wenn ihm die Mama das geschrieben hat, wie kommt es bei ihm an und wie wirkt sowas? Und ich glaube, dass wenn eine Mutter sowas schreibt, dass man das vielleicht doch nochmal anders reflektiert. Wobei ich dazu sagen muss, gerade dieser Part, wo diese Stelle gezeigt wird, wo er vermeintlich oral befriedigt wird, da gibt es davor auf jeden Fall die Zeile: Taschen voll viele bunte Smarties, Affe sieht, Affe tut, geh mir aus dem Weg, machst du Krieg, dann fließt Blut. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Mutter, wahrscheinlich checkt die das Codewort viele bunte Smarties nicht, aber ist ja jetzt nicht so, dass Bones erst seit gestern irgendwie super, super grenzwertigen Shit macht. Und ich habe mir überlegt, wie das für eine Mutter sein muss, wenn du jede Woche auf die Streaming-Zahlen siehst und du siehst einfach, okay, das haben jetzt schon, Stand Dienstagabend, 3,2 Millionen Menschen gesehen, wie dein Sohn einfach komplett wild ist. Und ich meine, über Bones sind ja auch andere Schlagzeilen so im Umlauf. Da finde ich, hätte es auf jeden Fall schon einen früheren Screenie von der Mutter gebraucht, aber dieses, dass eine Mama das verfolgt und aus ihren Augen sieht und ihrem Sohn versucht, andere Werte mitzugeben, finde ich auf jeden Fall erwähnenswert und auch hier ganz cool, dass er das teilt, weil vielleicht ist da doch noch irgendwas in Bones, das so ein bisschen an diesem Lifestyle zweifelt. Ich hoffe es auf jeden Fall.
Also ich bin etwas überrascht, muss ich zugeben, weil wir ja schon öfter im Podcast auch über Bones gesprochen haben, in der Weise, dass er so reflektierende Momente zeigt. Also da ging es auch um Drogen und also im Sinne, dass er ihnen kritisch, das waren längere Texte, die er dann geschrieben hatte auf Instagram, die sich kritisch mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben. Und ich sag mal so, ich gehe davon aus, dass das von seiner Mutter ist, und das heißt für mich, die Fähigkeit zur Reflexion, die liegt da offensichtlich in der Familie, weil irgendwoher muss Bones das ja theoretisch haben, und deswegen wundert mich das eigentlich nicht so. Gleichzeitig, und ich glaube, das ist Das ist der Schlüsselfaktor, um zu verstehen, was wir da die ganze Zeit sehen, ist ja, dass obwohl Bones schon mehrfach gezeigt hat, dass er selbst reflektieren kann, obwohl offensichtlich seine Mutter diese Sachen reflektiert und ihm da auch Sachen schickt und er die jetzt dann veröffentlicht hat, heißt das ja, dass darüber gesprochen wird, was daran potenziell zum Beispiel kritisch ist oder problematisch. Das heißt, mindestens an dieser Stelle, sprich mit der Mutter, wird darüber gesprochen. Ob dann in der ganzen Crew, ich gehe davon aus, dass da auch 2, 3 Sätze drüber geredet werden. Man ist sich also im Grunde auch darüber bewusst, dass Dinge da stattfinden und gezeigt werden, die über das Ziel mehr als hinausschießen, sprich Provokation. Und das heißt für mich wiederum, jegliche Form von Provokation, die wir sehen, ist eine überlegte, ausgedachte, geplante und in voller Absicht stattfindende Provokation. Es ist nicht accidental Bullshit, sondern es ist Absicht. Und ich glaube, dass das sogar Teil ist. Ich glaube, dass man sogar nur so groß werden kann, wenn man das mit Absicht macht und steuert, weil sonst entgleitet es dir auch hier und da, würde ich davon ausgehen, weil du es ja nicht genau, du hast keine Kontrolle über das, was du da tust. Hier herrscht also eine Kontrolle über die Provokation, die Negativität. Und deswegen ist es so erfolgreich. Und wenn ich die Frage der Mutter mal weiterreichen darf, also sie hat natürlich die Diskussion mit ihrem Sohn, aber die Diskussion, die man darüber hinaus hätte, ist, was sagt das eigentlich über die Fans der 187 Straßenbande aus? Dass die auf diese absichtlichen Provokationen so reagieren und was sagt das eigentlich über unsere gesamte Gesellschaft aus, dass das so gut funktioniert? Das sind alles die spannenden Fragen, die daraus resultieren für mich.
Glaubst du, dass Bones sich das, wenn er jetzt so eine Nachricht bekommt, ich meine, er hat es ja so ein bisschen auch witzig abgetan und Porno-Onkel, haha, glaubst du, also wenn meine Mutter mir den Kopf wäscht, was sie auch regelmäßig macht, Social-Media-mäßig, dass ich so kleine Drohnachrichten von ihr bekomme oder so ermahnende Worte, dann tue ich zwar cool, aber eigentlich denke ich mir danach so, ah, scheiße, Mama, so wie er es sagt, Mama hat immer recht und wir wissen es alle. Glaubst du, Bones reflektiert es mehr, wenn er von seiner Mutter den Kopf gewaschen bekommt, als jetzt von einem Management oder von einem Journalisten, der was Kritisches über ihn schreibt? Oder ist es einfach unterschiedlich? Also ist es nicht so zu bewerten?
Also anhand der Reaktion würde ich jetzt mal interpretieren, dass die eigentlich ein sehr gutes Verhältnis haben und dass er weiß, dass er sich auf seine Mutter verlassen kann und dass es eigentlich egal ist, was er tut, weil so ist es ja auch in einem, wie soll ich sagen, richtigen Mutter-Kind-Verhältnis und auch Vater-Kind-Verhältnis. Da ist fast egal, was das Kind tut, es ist ja trotzdem das Kind und diese Liebe erlischt ja nicht plötzlich an so einer Stelle, wo, keine Ahnung, ein Kind was Blödes tut oder so. Und so wie ich, und ich glaube, dass Bones das halt auch weiß, und dass die da eigentlich nicht so ein großes Problem miteinander haben, weil offensichtlich gibt es ja in dem Gespräch, also wenn da ein Gespräch stattfindet, dann gibt es ja auch die Ebene, wo man sagt, ey, das ist doch ein Spaß, das ist ein Scherz, ich übertreibe da, das ist ein Spiel, ich ärgere die Leute und so diese Ebenen. Das heißt, das ist ein wichtiges Element, dass sie eigentlich weiß, dass ihr Sohn in Realität am Ende des Tages nicht so ist, sondern es ist etwas, was er in der Außenwelt darstellt, damit Erfolg hat, Geld verdient, das ist seine Arbeitsgrundlage sozusagen. Aber zu Hause ist er halt der nette John.
John-Son, ja. Finde ich auch geil, weil die Mutter ihn nur so nennen kann. Er heißt ja John und sie nennt ihn einfach John-Son. Na-Son. Ich würde gerne noch eine kleine Kritik an der Nachricht der Mutter hier vorbringen, weil da bin ich beim Lesen drüber gestolpert und es ist mir wichtig, das nochmal zu sagen. Und zwar dieses, dass man davon ausgeht, nur weil sich Frauen in so einer, Zitat Mutter, nuttigen Weise zeigen, dass sie deswegen mit ihrem Selbstbild und Selbstwertgefühl irgendwie nicht im Reinen sind. Das, glaube ich, können wir irgendwie 2020 auch so ein bisschen canceln. Und wenn eine Frau sich so zeigen will, dann ist es natürlich auch völlig in Ordnung. Und man muss nicht sofort anzweifeln, dass sie irgendwie kein großes Ego hat oder so, sondern manche Frauen möchten sich einfach so zeigen. Und das ist ja auch gutes Recht. Und hier wäre ja dann auch nochmal weitergedacht, okay, wenn Bones Frauen so zeigen will, ich finde es auch grenzwertig, aber wenn die Frau das will, muss man das dann akzeptieren oder muss man sagen, okay, die Gesellschaft hat ein Problem, wenn sich Frauen so zeigen und okay damit sind. Das würde ich gerne mal so als Gedanken in den Raum werfen.
Jemand anderes, der ganz andere Dinge in den Raum geworfen hat in der letzten Woche, ist jemand, über den wir jetzt länger nicht geredet haben, weil es einfach irgendwie gefühlt nicht so richtig was Neues gab. Also viele Themen sind bei uns bis auf Weiteres gestellt. Das heißt, wenn da jetzt nicht exorbitant neue Wendungen oder so passieren, wozu jede Woche darüber reden, das ist halt bei Bushido für mich so ein bisschen der Fall gewesen. Jetzt gibt es aber etwas, wo man mal sozusagen wieder eintauchen kann und mal ein bisschen gucken kann, was passiert hier, was ist los. Und zwar hat Bushido ein Feature gemacht mit dem Rapper Yuri aus dem BBM-Lager. Und der Track heißt 2003. Und wenn man sich die Grafik zu dem Cover anguckt, dann denkt man, hä, habe ich das schon mal gesehen? Ja, es sieht ähnlich aus wie das Cover vom Bordstein bis zur Skyline. Das Album, was Bushido 2003 veröffentlicht hat. Hier gibt es also sozusagen sehr viel Selbstreferenzielles. Ich habe auch mal die Geburtsdaten mir angeguckt. Der Yuri, der ist ziemlich genau 21 Jahre jünger als Bushido. Sprich, Yuri hat hier einen Track mit seinem Kindheitsheld gemacht. Mhm. Und Bushido ist sozusagen wahrscheinlich für Yuri so der Papa auf Gangster-Rap-mäßig so, würde ich jetzt einfach, ja, also das sind auch so Sätze, die ich öfter mal höre hier, Gangster-Rap, sein Vater und solche Sachen, was ja immer auch eine persönliche Ansicht nochmal ist, neben der historischen, realen, aber für Yuri muss es auf jeden Fall emotional viel bedeutet haben, das kann man anhand des Grafischen und auch der Aufmachung des Textes und auch des Beats so ablesen. Und Bushido in seinem Part ist sozusagen so am Start, dass vor allem das eine Vorarbeit auf sein neues, bald erscheinendes Album, am 11. September wird es erscheinen, Sonny Black 2 ist. Und es werden so Leute gedisst wie zum Beispiel Shirin David, Flair, Roos. So, die kriegen alle ihre Shots ab irgendwie. Und da würde mich jetzt erstmal interessieren, wie geht's dir damit? Weil zum Beispiel das Collabo-Album, das wir im Dezember besprochen haben mit Animus, da war ja gefühlt kaum ein Diss drauf. Und jetzt wird mal wieder ausgeteilt. Ändert das was für dich?
Also, ich finde es vom Vibe her, erinnert es mich sehr an den alten Bushido. Das ist aber wahrscheinlich auch weil der ganze Track so ein bisschen an 2003 angelehnt ist. Ich muss aber sagen, dass mir jetzt gar nicht so sehr der Part, wo er irgendwie austeilt, das langweilt mich irgendwie auch. Da ist nichts dabei gewesen, wo ich mir dachte, wow, nicer Diss, sondern das war alles so eine Art, wo ich mir denke, cool, dass wir da eigentlich 2020 größtenteils raus sind. Ich finde es uncool, so über Leute zu sprechen. Aber gerade auch der Anfang, wo er einfach so einsteigt und wieder nur so, oh, es ist, die Reime sind, ich weiß gerade nicht, wer gerade für ihn schreibt, ob er das selbst geschrieben hat, aber es ist einfach, ich kann es nicht mehr hören. Ich kann den Inhalt von Bushido nicht mehr hören. Und es ist für mich, wir haben uns ja auch damals die Frage gestellt, schafft es mit Bushido wieder so wie Phoenix aus der Asche aufzusteigen und zurückzukommen und so. Ich finde aber, dass sich das immer mehr Track für Track erledigt, die Frage. Und auch hier geht's mir so, ja, man muss Bushido lassen, er kann rappen. Und ja, man muss Bushido lassen, dass er eine nice Rap-Stimme auch hat und so und ein Flow ist. Aber ich finde es trotzdem, ich kann den Inhalt so nicht mehr hören, dass ich echt raus bin. Und das kommt gerade irgendwie bei mir gar nicht mehr wieder.
Also warst du denn mal ein richtiger Hardcore-Bushido-Fan?
Auf jeden Fall. Also,
warum?
Weil es damals einfach krass war. Bushido war einfach krass. Das war so eine Attitüde. Das war ja, wenn man so aus der VBT-Zeit kam und sich den ganzen Tag irgendwie, vielleicht noch von mir aus ein bisschen vor Kollega, aber so, wenn man so in dieser Attitüde, in dieser Battle-Rap, Gangster-Rap-Attitüde drin war, dann war Bushido ja schon einfach krass. Und ich fand, dass der auch damals Punches hatte. Die waren einfach bosshaft auf so eine Bushido-Art. Der hat so, ich sag immer so, der war so der harte Kontra-K, der hat eigentlich auch schon so Kontra-K-Reime gehabt, aber die waren halt, wenn man die zum ersten Mal gehört hat, schon so, dass ich mir dachte, das ist halt so the greatest of all time Rapper in Deutschland. Ich fand das wirklich einfach, ich war ultra Bushido-Fan und ich find's jetzt, Bushido kann rappen, aber da ist für mich kein Twist, da ist für mich keine Veränderung oder eine Entwicklung drin, wo ich sagen würde, ja, das ist halt der Bushido aus 2003. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei dem Track gewollt war, aber ich feiere das halt nicht mehr und ich würde das feiern, wenn der was Neues macht.
Ich würde gerne, wir haben vor 2 oder 3 Folgen einen interessanten Aspekt analysiert, den würde ich jetzt gerne mal testen. Nämlich die Fans, die über die Musik gerne wieder zurück wollen in das Gefühl, was sie früher mal hatten. Das frage ich dich jetzt. Würdest du gerne zurückkehren in das Gefühl dieses Post-VBT-Bushidos, den du gehört hast?
Also ich,
oder
ich
ist find, diese Zeit für dich, hast du da keinen Bock drauf?
Na, ich,
auf diese
ich
Zeit?
Finde, ich habe genau diesen Bushido gehört, aber ja. Also ich will dahin zurück, aber auch als mein jugendliches Ich. Und dadurch, dass ich jetzt erwachsen geworden bin und es, ich halt keine Veränderung bei Bushido seit Jahren höre, denke ich mir halt so, ey, da ist mir sogar ein Sido, der irgendwie mit Mark Forster plötzlich einen Track macht, lieber, weil das so eine Veränderung ist, wo ich mir denke, immer das Gleiche, immer die gleichen Disses, immer das Gleiche, yo, ich bin Staatsfeind Nummer 1. Ja, nein, bist du einfach nicht mehr. Wirklich, bist du einfach nicht mehr. Anis.
Okay, also das heißt, du möchtest zurück in das Gefühl, aber als die Person von heute. Du möchtest nicht die Person von damals sein. Habe ich das richtig verstanden?
Nee, ich möchte die Person von, also wenn ich in dieses Gefühl zurückkehren wollen würde, dann müsste ich die Person von damals sein. Dadurch, dass das nicht funktioniert, will ich den Bushido so nicht mehr haben. Ich finde, ganz ehrlich, ein Rapper zeichnet auch aus, dass er irgendwie aus aktuellen Lebenssituationen was Interessantes macht, interessante Texte macht und so. Und das, was Bushido gerade erlebt, hat einfach nichts mit Staatsfeind Nummer 1 zu tun, sondern eher mit Staatsfreund Nummer 1. Und ich finde, man kann das nice aufspielen, man könnte das episch erzählen und man könnte daraus auch Reime bauen, die mit Bushidos Stimme krass wirken würden und so Storytelling. Aber das, was er hier macht, sind so ein paar Seitenhiebe in alle Richtungen. Ich finde es halt einfach peinlich, wie er Shirin disst. Schon das ist so, sagt der Bitch, Shirin David, sie ist nur ein Turi. Ey, das ist so eine dumme Line, das ist so dumm, eine Frau, eine Rapperin, die gerade mit die größte Rapperin in Deutschland ist, irgendwie als einfach Bitch zu betiteln und so ein bisschen so dieses, das ist 2003, so hat man 2003 über Frauen im Rap gesprochen, vielleicht Frauen sind nur Bitches und so. Aber ich meine, man kann Shirin ja nice dissen. Es gibt, finde ich, ganz viele Disses, die Shirin auf jeden Fall vertragen hätte. Aber ich finde, wenn man Shirin dissen will, dann kann man auf richtig viele Sachen gehen, gerade die darüber hinausgehen, dass sie halt eine Bloggerschlampe ist. Also so Bloggerschlampe, das ist auch so, hä? What the fuck? Das ist einfach so over. Und ich finde halt, also von mir aus noch diese Line mit Selbstbräuner macht eine Barbara nicht zu einer Bay. Aber das ist ja auch schon wieder so, er will Flair dissen wegen Shirin Bay. Er möchte auch ein bisschen Shirin dissen. Er sagt, dass Rose kurze Beine hat. Also irgendwie, das ist so Grundschuldissen. Ich gehe auf Äußerlichkeiten. Ich finde, man könnte richtig nice Disses bringen. Die sieht Bushido hier aber nicht oder der für ihn geschrieben hat. Man weiß es ja immer nicht. Finde ich wack und da finde ich, hätte Bushido eine Veränderung auf jeden Fall mal nötig, weil ich finde eigentlich, dass er ein richtig nicer Rapper ist, nach wie vor.
Also lassen wir uns mal überraschen, ob er sozusagen auf dem Sonny Black 2 Album dann die smarteren Disses hat, die dir besser reingehen. Fakt ist auf jeden Fall, dass er sich immer noch auf diesem Weg befindet, wo ich ja sozusagen für mich spekuliert habe oder immer gesagt habe, okay, er ist immer noch auf der Suche nach seinen Soldaten, seiner Armee. Das kann man erkennen an einem Post auf Instagram von San Diego, der Bikini Bottom Mafia, also BBM, Leader ja ist. Und da gehört Yuri ja dazu. Und da bedankt sich nämlich Bushido bei ihm. Er sagt, danke für deinen Support, als mir viele den Rücken zugewandt haben. Großartiger Mensch, großartiger Künstler. Das heißt, er ist immer noch froh für Leute, die sich entweder neutral oder positiv zu ihm positionieren, weil er das braucht. Und ich glaube, er wird einfach weiter seinen Weg gehen und versuchen. Und ich glaube, er wird die Formel, also die du kritisiert hast, ich glaube, er wird die nicht verändern. Weil ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, dass es kann sein, dass man die Furcht hat, dass das nicht funktioniert. Was man ja auch so ein bisschen an den Reaktionen zu CCN 4 so gesehen hat. Viele haben ja gesagt, ja, aber nicht richtig und nicht mutig genug und wieso wird da nicht richtig geschossen und so. Und vielleicht passt das auch ein bisschen zu einer Beobachtung. Ich müsste da nochmal direkt nachfragen, aber Ali, also sein alter Partner auch aus dem Arafat-Umfeld, der ja eigentlich immer so, wie soll ich sagen, der hat ja immer Raps gemacht, wo man gesagt hat, so ja, okay, guck mal, der macht, das ist lustig so. Der ist lustig, der gefällt mir. Und der hat ja auch immer gesagt, ey, Beef, mach alles keinen Sinn, habe ich keinen Bock drauf. Und der hat jetzt letztens so eine Ansage gemacht, er wird sich gar nichts mehr gefallen lassen. Es ist jetzt total vorbei, wenn irgendwie Leute kommen und meinen, sie könnten mit ihm Fun machen oder irgendeinen Scheiß, dann gibt's gleich Action so. Und da habe ich mich gefragt, also ich bin sehr gespannt, ob das nochmal thematisiert wird, aber warum ist das so? Und ich habe die Befürchtung, ich habe die Theorie, dass Deutschrap, der freundlich ist, von Leuten wie Ali oder Bushido oder Flair, dass das nicht funktioniert. Die Fans lassen dir das sozusagen nicht, diesen Bereich der, keine Ahnung, Freundlichkeit, Neutralität oder moderat zu sein, lassen sie dir nicht. Die wollen dieses Actionfilm-Element und wenn sie das nicht bekommen, dann hast du ein Problem. Und das ist natürlich wiederum so ein bisschen diese Spekulation, die ich habe, warum Leute wie Farid Bang und so sagen, ich bin gefangen in meiner Rolle. Sprich, die Fans lassen sie nicht raus und das Geschäftsmodell und das Geldverdienen basiert genau auf sowas. Hm. Aber wir werden sehen, wie es da weitergeht. Schauen wir mal.
Ja. Ein anderer Tweet, der diese Woche so ein bisschen Enttäuschung in der Rap-Szene hat kundtun lassen, ist von Megalo. Der hat diese Woche geschrieben, deutscher Rap ist kein Hip-Hop. Die unreflektierte kulturelle Aneignung hierzulande ist einfach nur ekelhaft und in ihrer Auswirkung letztendlich nur rassistisch. In den Worten des einzig bisherigen Deutschrap-Kings, ich schäme mich, dass ich zu so einer Szene gehöre. Also ein Sammy-Deluxe-Zitat. Ich fand's diese Woche ganz interessant, als ich das gelesen habe. Ich habe das noch gelesen, bevor du darauf geantwortet hast und habe das so stehen lassen. Dachte mir so, okay, wird hier gerade so ein bisschen so dieses gesellschaftliche Problem und beziehungsweise auch diese ganze Black Lives Matter Geschichte damit vermischt, dass es halt in Deutschland viele Leute gibt, die biten oder ist es hier wirklich so persönliche Erfahrung und so ein bisschen so die eigene Enttäuschung über die Situation? Vielleicht hat es auch mit allem so ein bisschen zu tun, aber ich war sehr überrascht, weil ich mir dachte, wen meint er denn damit? Wen spricht er denn? Also geht es jetzt hier irgendwie so um einen Capital Bra, einen Samra? Hat er irgendwie vielleicht auf Twitter, gerade weil er Twitter auch für dieses Statement genutzt hat, hat er so ein bisschen Deutschrap is fresher denn je von Klo1444 gesehen und dachte sich dann so, Alter, was ist hier eigentlich los? Oder geht es um allgemein wirklich Deutschrap? Und dann muss ich ehrlich sagen, ich finde es immer schwierig, wenn Rapper in Interviews sagen, ja, ich mache zwar Deutschrap, ich lebe von Deutschrap, ich höre keinen Deutschrap. So ist es gar nicht mein Ding. Ich schäme mich in so einer Szene, dass ich zu so einer Szene gehöre. So. Das kann ich nicht nachvollziehen, weil ich mir halt denke, ey, diese Szene ist so vielfältig und man muss ja nicht irgendwie sagen, die ganze Szene, ich bin mit allen befreundet, ich finde jeden Rapper geil. Aber ich finde, dass es noch was zwischen komplettem Ablehnen und totaler Annahme gibt. Und in diesem Mittelteil, finde ich, sind auch Rapper, mit denen Megalo chillt, viele Leute, wo ich mir denke, ey, das ist richtig Rap und das ist richtig Hip-Hop. Und deswegen würde ich erstmal gern mit dir drüber sprechen, was glaubst du denn, was könntest du dir vorstellen, er hat ja jetzt nichts dazu gesagt, wen er damit genau meint oder wen er da so anklagend anspricht.
Also er hat ja eine Reihe von Tweets gepostet, die sozusagen in einer Art Serie stehen. Und ich weiß nicht 100%, was er meint. Ich kann das nur erahnen. Und jemand anders hat mich auf diese Tweets hingewiesen, der schon im Dialog mit Megalo auch war und schon gefragt hat, was meinst du eigentlich und wen meinst du? Und andere haben natürlich auch reagiert und gesagt, ja, das ist heute hier nicht mehr Hip-Hop is not what it used to be. Irgendwie, das ist so ein alter Hip-Hop-Satz, der da gerne rausgehauen wird und so. Ich glaube aber, dass er all das nicht meint.
Okay.
Und deswegen habe ich da auch nicht so reagiert, sondern ich glaube, er meint etwas, was mir selbst, also eine Erkenntnis, die ich selbst in den letzten 2 Jahren auch erst hatte. Und ich glaube, er meint das so, dass die Leute denken hier, sie seien Hip-Hop oder sie wüssten, was Hip-Hop ist oder sie würden das irgendwie verstehen, leben. Dazu zähle ich im Übrigen auch selber. Ich habe ja immer gesagt, ey, ich bin Hip-Hop und wenn ich mir ein Brot schmiere, dann ist es ein Hip-Hop-Brot und so weiter und so fort. Ich muss das insoweit korrigieren, dass die Erkenntnisse, die ich in meiner Forschung über Hip-Hop gesammelt habe, dass die mir zeigen erstmal, dass ich eigentlich gar nichts weiß. Mhm. Ja, ich denke, ich weiß viel, aber ich weiß gar nichts. Das ist schon mal so, ich bin ein Schüler für immer so und suche da immer nach neuer Erkenntnis. Und der Punkt, der mir in den letzten Jahren da gekommen ist, ist, dass Hip-Hop als Kultur ist die logische Fortsetzung der Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen in den USA. Das heißt, die komplette 400-jährige Historie vom Sklavenhandel bis hin eben dann Bürgerkrieg in den USA, Bürgerrechtsbewegung und so weiter und so fort, das spielt alles in die Hip-Hop-Kultur mit hinein, weil es eine schwarze Kultur ist. Und was wir hier nach Europa bekommen haben, sind Ästhetiken, das sind Techniken, aber es ist auch sehr oberflächlich. Und wenn wir das sehen und das spannend und interessant finden, also die Ästhetik und die Technik, dann nehmen wir sie, das ist die kulturelle Aneignung, von der er spricht. Aber das heißt nicht, dass wir Hip-Hop als Kultur der Schwarzen, also die Fortsetzung, verstanden oder emotional nachempfinden können. Wir können das vielleicht erahnen, wenn wir uns wirklich intensiv damit auseinandersetzen und uns das reinfahren, weil wir dann plötzlich auch Sachen nachvollziehen können, die im Hip-Hop getan wurden oder werden und die Grundlage dieser Kultur sind, die aber eben einen schwarzen Ursprung haben. Mhm. Viele der Hip-Hop-Fans, die ich kenne, die können das aber nicht. Das heißt, für die ist es so, die haben diese Deutsch-Rap, sagen wir mal Deutsch-Hip-Hop-Variante, diese Kultur haben sie selber gelebt, selber auch mit erschaffen, weil sie ja Teil waren, daran teilgenommen haben. Und diese können sie auch natürlich vermissen und auch kritisieren. Da wird dann immer gesagt, die Werte und so, das hat sich alles geändert. Aber es ist trotzdem nochmal etwas anderes, weil ich merke das in Gesprächen, dass das Verständnis für Hip-Hop aus den USA nicht so weit geht, dass man das wirklich nachvollziehen kann, was da abgeht. Es ist wie so eine Language Barrier, die da mit am Start ist. Und aber ich glaube, dass er das meint. Mhm. Ja.
Ich würde dir da widersprechen, weil ich finde, es gibt ja zwei Ansätze zu dem ganzen Thema. Und klar, man kann es irgendwie als eine Form von Fortsetzung, also das Hip-Hop, wie es damals war und heute ist die Fortsetzung. Aber man kann ja auch die Entstehungsgeschichte und die Proteste und das Aufbäumen und Sklaverei und alles als eine Art Ursprung sehen. Und wenn man es als einen Ursprung sieht, dann finde ich so die Weitergabe der Idee, und zwar die Idee, sich aufzubäumen und sich gegen das System aufzulehnen, gegen Ungerechtigkeiten aufzulehnen und sich für die eigene Kultur stark zu machen, das könnte für mich auch so eine Form von Fortsetzung sein, die jetzt nicht original damit zu tun hat, ihr habt es damals nicht mitbekommen, ihr seid nicht schwarz, aber in Deutschland gibt es auf jeden Fall, also ich würde sagen, dass wenn es um dieses größere Ding geht, und zwar Menschen, die ungerecht behandelt werden, lehnen sich auf und verarbeiten das in einer Kunstform. Das ist es, finde ich, für mich auch noch in Deutschland total. Und natürlich kann man hier sagen, die schwarze Thematik ist in Deutschland jetzt wirklich, es betrifft nicht die Mehrheit im Deutschrap, aber was die Mehrheit im Deutschrap betrifft, ist soziale Ungerechtigkeit. Und diese soziale Ungerechtigkeit will ich jetzt nicht gleichsetzen mit, das meintest du wahrscheinlich gerade mit so, man kann das vielleicht so ein bisschen nachvollziehen, aber man hat es nicht richtig erlebt. Ich finde aber nicht, dass man das erlebt haben muss, um selbst hier in der Scheiße zu sitzen und zu sagen, und es kann für mich tatsächlich auch das Kind reicher Eltern sein, dass diese Erziehung und dieses Elitäre gehasst hat und sich gegen sowas auflehnt. Und ich finde, dass man den Leuten, die sich gegen was Ungerechtes, eine Ungerechtigkeit auflehnen, das irgendwie so ein bisschen lassen muss und nicht sagen darf, also das ist doch wieder eine Form von Ausgrenzung zu sagen, ihr macht es jetzt hier nicht genauso wie da, ihr könnt es ja gar nicht erlebt haben, deswegen schäme ich mich, ein Teil von dieser Szene zu sein. So, das ist doch, also ich meine, wie viele Menschen, wie viele Akteure gibt es mit Migrationshintergrund in Deutschland, die im Rap irgendwie tätig sind, dann zu sagen, dass diese Auswirkung letztendlich auch nur rassistisch ist, wenn man sich so ein bisschen unreflektiert kulturell das aneignet, weiß ich nicht, ob so, ich sage es die ganze Zeit Samra, weil mir der so im Kopf ist, der hat halt seine eigene Geschichte von Ausgrenzung und Ungerechtigkeit zu erzählen.
Ja, also ich glaube, dass das auch nur ein Teil dessen ist, worauf Megalo hinweisen möchte, weil die zweite Facette seiner Kritik bezieht sich, und das taucht in den anderen Posts auch noch mit auf, bezieht sich halt darauf, dass hier in Deutschland, und darüber haben wir ja auch schon oft gesprochen, eigentlich sich nicht positioniert wird zu Black Lives Matter. Und theoretisch, und auch eigentlich praktisch und auch ohne eigentlich Einschränkungen. Es geht gar nicht anders, als sich zur Black Lives Matter Bewegung zu positionieren, und zwar pro, wenn man sagt, man sei Hip-Hop und gehöre dieser Kultur an. Und das bedingt sich halt, und das ist auch das, was ich hier schon gesagt habe, dass rechter und Neonazi-Rap einfach überhaupt gar nicht, das ist in sich paradox, das ist totaler Unsinn. Man kann sich nicht mit diesem Neonazi-Rap in eine Linie stellen zur Hip-Hop-Kultur. Das schließt sich aus, und wir sehen aber eben erstens, dass Neonazi-Rap existiert, und wir sehen auch, dass sich nicht extrem viele Rapper jetzt pro positionieren, sondern auch immer wieder nur dieselben, die wir über die Jahre schon gesehen haben, und alle anderen sind halt irgendwie, keine Ahnung, sind nach wie vor am Geld verdienen. Und das ist ja genau die Definition von kultureller Aneignung, also du nimmst dir etwas, machst damit dein Geld, also von anderen, machst damit dein Geld und ignorierst die Historie, und das ist ja auch egal, und das ist ja kulturelle Aneignung in Perfektion. Und ich glaube, dass er das damit zum Ausdruck bringen wollte, dass man dann sagt, dass er dann sagt, okay, ihr seid dann Deutschrap, aber ihr seid kein Hip-Hop. Und dass ihn das natürlich ankotzt, das ist ja dann auch alles verständlich.
Ja, okay. Ja. Dann gab es diese Woche schon den ersten Charts-Rückblick aus der Jahreshälfte 2020. Eins von zwei. Wir sind ja schon im Juli, das heißt, die erste Jahreshälfte wurde schon ausgewertet. Und was man hier ganz deutlich sagen muss, ist, dass Apache 207 und Samra auf jeden Fall die Charts dominieren, zumindest was die Singles angeht. Es ist krass, was die bis jetzt schon an Zahlen geliefert haben, geleistet haben. Und es betrifft zum Beispiel Roller, 200 km/h. Oder bei Samra ist es 110, oder dann ist es auch noch Capital Bra und Lea sowie zu Ende mit Elif. Also worüber ich jetzt gerne sprechen würde, ist, wie es dazu kommt, dass Apache so die Charts dominiert, weil ich finde, dass er jetzt im Gegensatz zu einem Samra oder einem Capital Bra, wo man sich so ein bisschen erklären kann, warum die jetzt gerade so viel gehört werden, geht es mir bei einem Apache so, dass ich finde den vom Inhalt her einen wirklich ganz anderen Künstler und ganz outstanding, was der anders macht. Und mich würde erstmal interessieren, wie erklärst du dir, dass Apache so viel gehört wird?
Also Apache hat keine Angst vor Pop. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Also die Frage ist ja so ein bisschen, ist die Musik, die ein Künstler macht, automatisch auch Ausdruck seiner Persönlichkeit? Was würdest du sagen?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Das würde bedeuten, dass wenn wir uns die Kunst angucken und sie als Ausdruck der Persönlichkeit sehen, dann gibt es die harten Leute, die zum Beispiel nicht auf die Tanzfläche gehen, die Eckensteher ist zwar oft anders genutzt, aber ist so ein,
ja.
der würde auch passen, weißt du, die im Club mit verschränkten Armen stehen und die eher zugucken, ein bisschen grimmig sind, weil, warum bewegen die sich nicht? Weil die oft denken, das ist uncool oder das wirkt schwach. Also ich muss stark wirken, deswegen ist die Musik dann häufig sehr rough. Wenn ich jetzt Apache anhand seiner Musik analysieren müsste, dann würde ich sagen, das ist ein sehr starker Mann, der keine Angst hat zu tanzen und deswegen noch stärker ist als die anderen. Das ist das, was ich meine mit diesem Pop-Element. Und ich glaube, dass das dafür wirkt, dass er sehr zugänglich ist, obwohl er eigentlich nicht so zugänglich ist, weil er gibt ja keine Interviews, er ist eher verschlossen und so. Dieses Mystische trägt natürlich auch nochmal so seinen Teil dazu bei. Also er ist sehr poppig. Man muss zugeben, er sieht gut aus, dabei auch noch ungewöhnlich. Also es ist jetzt kein Standardtyp, den du alle 2 Meter triffst, sondern das ist so, wow, wer ist denn das?
Du triffst ihn auf 2 Meter.
Es bleibt dem Kopf, die Haare und so, der ist ja, so wie der aufgetaucht ist, war der sofort ein Character.
Ja, stimmt, der hatte so einen Star-Appeal.
Genau, wenn ich dir einfach nur die Haare und die Brille zeige, sagst du sofort Apache.
Ja.
Und also mal unabhängig, ob das Absicht ist oder nicht, ob Marketing oder nicht, ich glaube es nämlich nicht. Ich glaube, der Typ ist einfach so und damit ein perfekt für das Stardom geborener Mann. Und wie gesagt, er hat kein Problem vor Melodien und Pop und schämt sich nicht dafür und bringt sogar innerhalb dieser, also er bringt ja eine Roughness in den Pop. Langweilt mich ja ganz oft, vor allem wenn er unfassbar harmlos ist, dann ist es einfach so, ganz krass uninteressant für mich. Und er bringt so eine Härte in den Pop, die so einen Kontrast und einen Bruch. Und ich glaube, dass das perfekt die Zeit repräsentiert. Zum einen möchte man die heile Welt des Pops, aber im Hinterkopf weiß man sehr genau, dass das hier alles eigentlich ziemlich schräg läuft. Und damit repräsentiert er perfekt den Zeitgeist. Das ist so meine, so erkläre ich mir seinen Erfolg.
Ich finde es interessant, würde ich dir in den meisten Punkten auch zustimmen. Was mir jetzt hier noch fehlt, und das finde ich gerade bei dem neuen Track, der jetzt von Apache rauskam, Bläulich, sehr interessant zu beobachten. Und es ging mir in den letzten Tracks auch schon so, dass der das schafft, so eine Gesellschaftskritik und eine persönliche Reflexion in so einen humoristischen Kontext zu bauen. Und um das mit den Worten von Bones Mutter zu sagen, diese Abgrenzung durch Humor und dass diese Humorebene helfen kann, einem Künstler bei sich zu bleiben und trotzdem Real Talk zu führen, finde ich ganz, ganz krass. Es ist in diesem Video wirklich, also bei Bläulich, ich meine, der rennt da dieses ganze Video mit einer Windel rum und steht in so einer übergroßen, wie nennt man das denn, Play Garden oder so, also so einer kleinen Gehhilfe für Babys, wo die eigentlich so drinstehen und halt laufen lernen. Und er fährt halt damit durch dieses ganze Video und schafft es aber trotzdem. Also dieses ich Bild möchte, ist schon...
Das ist so der Rollator von Babys.
Stimmt. Ja, es ist der Babyrollator.
Ich möchte, wenn ich mal alt bin, möchte ich lieber so ein Ding. Das ist viel cooler, damit durch die Straßen zu heizen, als so ein Rollator. Das ist so.
Stimmt, und man kann
wie
damit.
Wie immer das
auch
heißt, ich brauche das.
Ja. Also, falls uns Eltern zuhören, schreibt uns mal, wie dieses Gefährt heißt. Vielleicht könnte man, oder vielleicht fragst du, ob du die Requisite dann aus Apaches Video haben kannst, falls die.
Aber die müssen das ja extra gebaut haben, ne?
Ja, wahrscheinlich. Also, das finde ich richtig krass, weil er halt so schafft, so klassische Deutschrap-Szenen mit, wir stehen alle nachts auf dem Parkplatz und die Autoscheinwerfer sind an und da stehen 40 Männer davor und Apache steht halt in diesem Babyrollator davor. Und du denkst,
Babyrollator ist der beste Name ever dafür. Ich finde,
ja, man
das sollte
versteht,
man
steht auch sofort,
patentieren.
Was gemeint ist. ja, aber er hat zum Beispiel einmal diese Zeile, wo er über seine Uhr rappt und sagt halt so, 30.000 an meinem Arm, während ich Jägi Cola trinke, so lange nachgedacht, soll ich sie kaufen oder nicht? Und während er diese Zeile rappt, frisst er halt Scheiße. Also es ist so umgangssprachlich. Es ist natürlich so, dass er irgendwie, keine Ahnung, er isst das ganze Video über Nutella, aber er hat dann so schwarze Zähne, so wie wenn man halt so von einem Nutella-Brötchen abbeißt und dann so diese Creme an den Zähnen hat. Und diese Bildsprache, dass man, also dass er da so sagt, okay, ich sitze hier zwischen all diesen, also es ist so ein Bankett, so ein Abenddinner und da sind ganz viele Menschen in Anzug und so und weiße Menschen natürlich auch. Und er sagt dann so, ey, so lang überlegt, ob ich das machen soll und die Zeile geht dann weiter mit, auch wenn das eigentlich ganz klar gegen meinen Kodex ist, anders verschaffst du dir keinen Respekt bei dieser Oberschicht. Also dieses abgrenzende Moment mit bei dieser Oberschicht, also ich bin nicht Teil davon, aber ich spiele da irgendwie mit, ich muss die irgendwie davon überzeugen, dass das so, dass ich ein Teil davon bin, finde ich super krass und er schafft es dann halt aber trotzdem mit diesem Nutella zwischen den Zähnen, dass du dir denkst, Alter, der schämt sich wirklich für gar nichts und es ist eigentlich so unangenehm, dass man lachen muss, wenn da nicht so ein wunderschöner Mann sitzen würde, der sogar in so einem scheiß Babyrollator wirklich hot aussieht. Und das finde ich krass, weil er gar keine Angst hat. Oh Gott, das hört sich jetzt pädophil an. Nee, das wollte ich nicht. Also aber ihr wisst sicherlich, was ich meine, wenn ihr dieses Video gesehen habt. Ich finde, es macht ihn sehr sympathisch, dass er diesen Humor annimmt. Und manchmal ist es ja so, dass Deutschrapper den annehmen und so nicht zu Ende spielen, wo du dir denkst, ja, ich verstehe, dass du hier so einen Meter nach vorn gehen wolltest, aber du bist halt nicht ganz nach vorn gegangen. Du hast den Joke nicht durchgezogen. Aber wer dieses Video gesehen hat, sieht auf jeden Fall nicht nur, dass Apache der gleiche bleibt, sondern dass er vor allem Eier hat in diesem Babyrollator.
Aber das ist ja genau der Punkt, so dieses... In dem ersten Video waren das so die Roller Skates. Das war halt, eigentlich ist es ein fast 40 Jahre altes Item, was irgendwie vielleicht sogar, also ich hab's ja nie verstanden, warum sich Leute Inliner gekauft haben, aber geschenkt. Und ich fand diese Roller Skates mit vier Rollen auf links-rechts mäßig, fand ich immer cooler und besser. Ja. Und natürlich ist es ein Style-Item, aber das da zu zeigen ist auch schon so ein für mich so ein Anzeichen gewesen, okay, da hat jemand nicht nur Geschmack und weiß, was Style ist und so, sondern er hat auch die Eier, das einfach durchzuziehen. Und das ist eigentlich eine große Eigenschaft, die, ja, die straight Hip-Hop ist für mich und die im Widerspruch steht zu vielen sich sehr anpassenden Dingen, die wir die letzten Jahre sehen. Also wir haben da ein bisschen drüber gesprochen und ich möchte da auch noch mal ein bisschen größer mit dir in der nächsten Ausgabe wahrscheinlich drüber sprechen. Aber während früher man etwas gesucht hat, das habe ich vorgestern auf Twitter gelesen, das ist ein alter Satz, ich glaube von DJ Scratch von EPMD, der beschrieben hat, ey, früher haben wir irgendwie immer versucht, was zu finden, was keiner hatte und dann war das geil und wir sind damit um die Ecke gekommen, die Leute haben gesagt, Alter, was ist denn das? Ja. So. Und heute musst du den richtigen Schuh haben, den aber alle anderen auch haben, weil sonst sagen die Leute, was bist denn du für einer? Hä? Du gehörst ja nicht zu uns. Ja. Das ist diese Mechanik, da hat sich was gedreht. Und ja, ich glaube, das ist final nicht positiv für Hip-Hop, aber wie gesagt, wir sprechen da nochmal drüber. Und er ist halt einer von diesen Originalen, die da drauf kacken und die damit aber genau das bisher Uncoole cool machen.
Diese Zeilen, also ich meine, er macht ja auch so Rap-Zeilen, wie jetzt zum Beispiel, dass er dann sagt, ja, ich trage die Gucci-Sandalen, aber ich trage sie halt nur aus Trotz. Und das ist für mich halt so diese Gesellschaftskritik, die für mich heute im Rap oft fehlt, dass halt alle irgendwie Gucci tragen, aber was ja auch nicht verwerflich ist.
Aber was ist mit Louis Vuitton?
Aber was ist mit Louis Vuitton? Das finde ich hier wirklich schlecht vermarktet. Nein, sondern dieses, dass er halt sagt, ja, okay, ich trage Gucci-Sandalen, aber ich trage die nur aus Trotz. Und Dass er gehört ja schon zur Szene. Ich glaube, es wird einen jetzt auch nicht überraschen, wenn Apache auch irgendwie einen krassen SUV hat, Gucci-Sandalen trägt und irgendwie Designer-Outfits trägt. Aber dieses
ja, er wird nicht jetzt mit einem Fiat Punto um die Ecke kommen. Das wäre zwar also lustig,
mich,
aber
würde mich
vielleicht
nicht
in einem
überraschen.
Video.
Ich meine, er singt ja auch, er rappt ja auch davon, dass er einen Roller hat, mit dem durch die ganze Zeit durch die Gegend fährt und das für ihn absolute Freiheit ist. Er tritt auch manchmal in Doc Martens auf und er hat ja auch schon gerappt, so der Unterschied zu dir und mir ist, ja, ich trage Gucci-Sandalen, aber der Unterschied ist, ich könnte halt auch Crocs tragen und ich wäre cool. Und
richtig,
das finde ich
richtig.
Das finde ich auf jeden Fall eine Punchline, wo ich mir denke, das ist auch ein Marken-Runtergebete. Aber dann kommt halt plötzlich so eine Marke wie Crocs und du verstehst halt sofort, da ist so ein humoristisches Moment drin, das ich so von keinem Künstler gerade sehe, der so groß ist. Und ich glaube, dass die Leute das feiern, dass der real ist, dass der auch immer wieder betont, dass er der Gleiche bleibt und da zwar mitspielt, aber nur weil er gelernt hat, dass er da mitspielen muss und nicht, weil er wirklich das jetzt alles so wunderbar und toll findet.
Aber weißt du, das ist genau das, was für mich Hip-Hop ausmacht, und zwar vor folgendem Hintergrund. Die Gesellschaft sagt, Kleider machen Leute. Mm. Und Hip-Hop sagt, Leute machen Kleider.
Ja.
Und die Wahrheit ist natürlich, also beides stimmt, weil wenn du, ich weiß nicht, ob du der Model und das Freak gab es doch jetzt als Trash-Sendung auf, ich weiß gar nicht, ProSieben oder Join, keine Ahnung.
Nee, habe ich
und
nicht
da
gesehen.
Da hast du diese Nerds gesehen und die sahen natürlich aus wie das Klischeebild eines Nerds. Und dann gab es ein Makeover und die haben natürlich danach besser gewirkt, ist klar. Also Kleider machen auch schon Leute, ist aber auch, wenn man das weiterdenkt, Kleider machen nur deshalb Leute, wenn die Leute weniger als die Kleider sind.
Mhm.
So, das heißt, die Kleider sind stärker als die Person in dem Kleid. Hip-Hop ist genau andersrum. Da machen die Leute die Kleider und das heißt, der Charakter, der in egal was für Klamotten steckt, macht das in der Sekunde zu dem stärksten, coolsten und besondersten, was du je gesehen hast, obwohl es so unfassbar unattraktiv wie Crocs sind, ja. Und also ich habe schon Leute, wir haben hier auch im Podcast schon mal ein bisschen darüber gesprochen, nämlich dieses Paradigma, je bescheuerter du aussiehst, desto mehr Hip-Hop bist du. Wenn die Person das halt rocken kann, was sie da anhat, dann, das ist ja genau der Punkt, weil das ist ja nicht imitierbar. Wenn ich mir Crocs anziehe, wird das nicht so gut wirken, wie wenn
geil.
Es ein Apache macht.
Also wäre ein geiles Benchmark, falls du schaffst. Ich schenke dir welche, wenn du welche haben möchtest.
Vielleicht ein andermal.
Okay.
Aber ich glaube, also das sind genauso die Mechanismen, die ich daran sehr spannend finde. Aber wie gesagt, ich möchte da mit dir nochmal etwas intensiver drüber sprechen. Wahrscheinlich nächste Woche, wenn nicht ich arbeite da an einem Thema, wir machen das noch.
Ich bin sehr gespannt.
Lass uns mal einen Schritt weggehen hin zu einem Thema, über das wir hier auch schon öfter gesprochen haben, nämlich Ami-Rap ist fresher denn je und fragt, ob es die Mutter von Deutschrap gefickt hat.
Ja.
Wir haben ja über Klo 1444 oder 1 noch am Ende
gesprochen. Nein, 14444.
Genau. Der Kollege hat ja auf Twitter eine Reihe, die eben Deutschrap ist fresher denn je heißt, in der gezeigt wird, wie, und da sage ich jetzt vermeintlich, Deutschrap-Artists, es sind oft auch dieselben, muss man sagen, sich bei anderen Rap-Songs aus dem Ausland inspirieren lassen oder eben einfach straight rippen. Und das ist sehr erfolgreich gewesen, weil viele das Gefühl haben, dass das so ist. Und jetzt gibt es das Gefühl einmal rückwärts, weil folgende Schlagzeile habe ich gelesen. Migos-Star Quavo klaut Melodie von Bowser. Da wird also sozusagen der Vorwurf ausgesprochen, dass hier, was du Liebe nennst von Bowser, also sein größter Hit, dass der jetzt geklaut worden wäre von den Amerikanern. Und das ging so ein paar Tage hin und her und ich habe so gedacht, das ist doch Quatsch, warum? Aber ich sag mal so viel Wissen herrscht in diesen Sektoren offensichtlich nicht. Was ich gemacht habe, ich habe dann mal die Produzenten von dem Hit angesprochen. Ich habe die angeschrieben, habe gesagt, Jungs, erklärt mir das mal bitte. Das kann nicht sein, dass das geklaut wird. Das traue ich denen nicht zu. Und was ist passiert? Und dann haben die mir folgende Geschichte erzählt. Es ist so, dass wenn du einen krassen Hit hast, und wir reden hier über, ich weiß nicht, der steht bestimmt bei über 100 Millionen YouTube-Plays, der Song, oder? Ich gucke jetzt mal ganz kurz, um die aktuelle Zahl in der Sekunde, wo wir diesen Podcast recorden, genau auf den Punkt zu bringen. 145 Millionen Views.
Wow.
Fucking wow, Alter. Ey, 45 wäre ja schon krass, aber 145 Millionen Views und das nur auf YouTube. Also wenn du so eine Hausnummer hast, dann ist das natürlich so, dass du offensichtlich irgendwo ins Schwarze getroffen hast. Du hast einen Nerv getroffen, das funktioniert. Und dann besteht ja die Wahrscheinlichkeit, es könnte auch woanders passieren. Und dann ist das so, dass Verleger und Künstler und Label und so haben natürlich ein Interesse zu gucken, ob man im Ausland nicht nochmal damit Geld verdienen kann. Zweitverwertung, Drittverwertung, wie auch immer du das nennen willst. Also ist das genau hier auch passiert. Die sind losgegangen und haben diesen Song unterschiedlich allen US-Labels geschickt. Haben gesagt, hier guck mal den Song, will nicht irgendein US-Künstler was machen. Dann hat es so einen Moment gedauert und dann gab es eine Person, da erzähle ich gleich noch was zu, weil das tatsächlich historisch ein bisschen zurückgeht, die das interessant fand und die gesagt hat, das wäre was für diesen Künstler. Und ich glaube, 24K heißt der und Quavo ist auch eher im Feature, wenn ich das richtig verstanden habe.
Mhm.
Und dann haben die Melodie halt, also sie haben das genommen und haben es nochmal neu produziert, aber es ist im Grunde, was du Liebe nennst, die Komposition. Und die Gelder werden ganz legal, wenn das veröffentlicht wird. Deswegen ist Bowser auch so entspannt und auch die Produzenten, weil die damit einfach Geld verdienen. Und dasselbe gibt es auch andersrum. Es gibt eine große Coverkultur in Deutschland, dass man internationale Top-Hits auf Deutsch nochmal neu interpretiert hat. Im Rap macht man das nur nicht und deswegen weiß das hier, glaube ich, einfach niemand. Und deswegen ist das so ungewöhnlich. Aber hinter den Kulissen gibt es Leute, da wird einfach nochmal Geld verdient. Jetzt nochmal kurz zu der Person, die das spannend fand, gesagt hat, ja, wir würden das gern für die USA machen. Und zwar ist es Patrick Moxey. Patrick Moxey, ich habe sogar ein unveröffentlichtes Interview von vor 2 Jahren mit dem. Der hat ein Label, das heißt Ultra Music. Für diejenigen, die aus dem Dance- und Elektrosektor kommen, klingelt es jetzt schon. Da sind so Künstler drauf wie Sophie Tucker, Steve Aoki. Warst du schon mal bei einem seiner Gigs, wo er Torten ins Publikum geschmissen hat?
Nee, aber ich will unbedingt, vor allem wenn er mit diesem Schlauchboot über die Menschen fährt, Junge, ich will das unbedingt sehen.
Dann solche Leute wie Mr. Props, Flostradamus, Benny Benassi, das sind jetzt nur so ein paar, die gehören zu diesem Label. Das ist also weltweit eines der wichtigsten und führendsten EDM, Electronic Dance Music Labels. Aber dieser Patrick Moxey hat noch einen anderen Hintergrund. Und zwar hat er in den 90ern, der hat eine Management-Firma Firma gehabt und war der Manager von DJ Premier. Also absolute Königsklasse des US East Coast Hip-Hops. Und er ist der Besitzer und Betreiber des Labels Payday Records gewesen. Ein Label, das, du konntest in den 90ern eigentlich so gut wie keine schlechte Platte von denen, egal. Du brauchst es nicht anhören, da stand Payday drauf, hast du gekauft. Weil ein Großteil der Mucke eben auch von DJ Premier produziert wurde. Jero the Damager, Gangsta, Group Home, Jay-Z war sogar auf dem Label mal eine Zeit lang. Und es gibt sogar einen Deutschen, deswegen darf ich das hier alles erzählen. Es gibt sogar einen Deutschen, der auf dem Label unter Vertrag stand, nämlich Spex. Der hat seine erste Platte auf Payday veröffentlicht. Und das ist, finde ich, wieder erstaunlich, dass da deutsche Hip-Hop-Producer kommen und auf diese Hip-Hop-Legende, die heute dann EDM eben macht, aber darauf trifft mit diesem Welthit, und das ist alles crazy. Deswegen liebe ich diese Kultur, weil es immer wieder zu diesen verrückten Dingern kommt.
Und ey, ganz ehrlich, ich finde das, also wenn ich jetzt ein Bowser wäre oder die Produzenten und du hörst dann Quavo auf so ein, du hörst ihn damit drauf auf deinem Track, und ich meine, es ist ja wirklich, es ist so ähnlich, dass man, also ich stelle mir vor, dass das vielleicht auch eine Ehre für einen Künstler ist, gerade wenn man immer so nach Amerika schaut und sich von Amerika inspirieren lässt, wenn so eine Anfrage kommt, also selbst wenn es dafür kein Geld gegeben hätte, was es ja anscheinend gegeben hat, ich fände es, glaube ich, schon auch richtig krass als deutscher Künstler. Also andersrum, finde ich, kann man sich schon auch mal ein bisschen drüber lustig machen und so, aber in die Richtung, finde ich, sind wir einfach viel zu sehr amerikanisch geprägt, und das ist ja auch in ganz vielen Bereichen einfach so großes Vorbild, und die setzen andere Standards, und dann sowas zu hören, also kann ich mir auch vorstellen, dass selbst wenn kein Geld gewesen wäre, man da denkt, wow, okay, krass, mach einfach.
Ja, aber das ist halt ja genau, also Deutsch Rap ist jetzt auf einem Level, wo das einfach offensichtlich auch rückwärts funktioniert.
Naja.
Und das ist, ja, ist, aber ist so. Also geh mal davon aus, dass das, was hier mit diesem Song passiert, es gibt ja auch andere, die im 130er, 140er, 150 Millionen Level, dass da auch Verleger losgehen und das anbieten. Weil der Vorteil ist halt, dass man sagen kann, ey, das hier ist ein, keine Ahnung, ich übertreibe jetzt mal, 10-fach Platin-Hit aus Deutschland. Möchtest du nicht einfach eine englische Version machen? Es ist schon mal in Deutschland auch möglich ein garantierter Hit. Und vielleicht ist es einer in deinem Land. Und ja. Also so funktioniert tatsächlich dieses Verlagswesen ja auch, dass du Songs angeboten bekommst. Und es ist natürlich interessanter, wenn du sagen kannst, ey, dieser Song hat schon, keine Ahnung, 100 Millionen Einheiten verkauft.
Okay.
Dann werden in der Musikbranche, da wird man hellhörig so. Ups, okay, zeig mal her. Naja. Ja, jetzt ist es soweit. Wow. Der finale Ton ist der beste, wie so ein Elefant so. Der so durchs Loch trötet.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Shazabi Folge 177. Ihr werdet diese Folge in Erinnerung behalten, weil Falk Schacht, dem einzig wahren, unvergesslichen, der Hip-Hop-Legende, könnte man fast sagen, ist es gelungen, ein Statement des Pressesprechers von Playmobil Deutschland zu ergattern. Please, tell me more, Falk Schacht. Ich bin so gespannt, was jetzt kommt, weil ich weiß es selbst nicht.
Respekt an Herrn Seeger. Du hast das jetzt so ein bisschen so beschrieben, als wäre das sehr schwer. Ich glaube, dass Herr Seeger so nett ist, dass er jede Presseanfrage an Playmobil beantwortet. Aber es war auf jeden Fall kompliziert, an Antworten zu kommen. Mhm. Folgendes ist passiert. Jemand hat mir ein Foto geschickt von einer, da meinte er so, hier, guck mal, Rapperin, Playmobil. Dann habe ich mir das so angeguckt, und es ist halt eine Frau mit blonden Haaren, die ein Cappy trägt und ein Mikro in der Hand hat, und ja, und dann habe ich erstmal hingeguckt, so, hä, wieso soll, also eine Rapperin, naja, okay, dann habe ich aber angefangen zu googeln, und dann habe ich so einige andere Hip-Hop-Figuren also die sollen Hip-Hop sein, habe ich so gefunden. Hast du dir die auch mal angeguckt, hast du das mal für dich Ja, oder hast du die vielleicht zu Hause?
Nein, ich habe mir neulich, weil ich sammle ja so Kinderspielzeug und Kinderbilderbücher und so, ich finde das irgendwie nach wie vor cool. Und ich habe mir neulich den Dönermann von Playmobil gekauft, den haben die ja inzwischen, so einen Dönerspieß und so, das sieht auch mega cool aus. Aber ich war total überrascht, weil als ich das gesehen habe und nur das Bild gesehen habe, das du geschickt hast, dachte ich mir so, naja, Rapperin, das ist halt einfach ein Mädchen, das Musik hört. Und dann habe ich aber in dieser Beschreibung gelesen, Musik ist ihr Leben. Täglich singt und spielt die Rapperin ihre Lieblingslieder und komponiert neue Songtexte. Okay, also es ist so ein bisschen komponiert neue Songtexte. Ihre Fans warten schon sehnsüchtig auf das nächste Album. Playmo-Fans, Spielset eignen sich hervorragend als Ergänzung, bla bla bla. Also es ist wirklich eine Rapperin, also es ist versucht worden, wirklich eine Rapperin darzustellen. Und das hat mir, also das hat mir so ein wohlig warmes Gefühl gegeben, das mir auch schon, Shoutout an den Dönermann, der Dönermann gegeben hat, dass ich mir halt dachte, wenn Playmobil, das sind ja so Sets, wo immer so einzelne Berufe dargestellt werden. Und wenn da halt immer nur Gärtnerin, Tierpflegerin, Tierarzt und Anwalt, also auch so Rollenverteilung, so kommt, wie sollen kleine Mädels denken, hey, ich kann auch Rapperin werden? Und ich fand das so nice, als ich das gesehen habe. Deswegen, also es ist ja wirklich die Rapperin gemeint. Und ich meine, sie trägt ein Basketball-T-Shirt und so ein bisschen Baggy-Pants oder so tiefere Hose, so richtig baggy sieht es noch nicht aus, und eine nice Brille, die auch so ein bisschen aussieht wie die Cartier-Brille, die gerade alle sich nachmachen lassen, und ein Mic in der Hand und ein Walkman, okay, ist halt so ein bisschen auf 90er angelehnt, aber ich fand, mir ist richtig das Herz aufgegangen, als ich das gesehen habe.
Und das war so, was du beschreibst, ist halt das, was mir auch durch den Kopf gegangen ist, weil die Berufsgruppen finde ich relativ eindeutig zu erkennen. Also das, ja. Es geht ja dabei auch um, du musst ja irgendwie gewisse Klischees oder vorhandene, immer wiederkehrende Muster, also wie so eine CI, so eine Corporate Identity entwickeln, dass das erkennbar ist für ein Kind. Okay, das ist jetzt, keine Ahnung, Polizist, Krankenschwester, ja, so, ja. Und da habe ich mich gefragt, wie funktioniert das? Und was machen die da? Und deswegen habe ich Playmobil mal ein paar Fragen geschickt. Ich lese sie mal vor, meine Frage, und was ich als Antwort bekommen habe. Erstens, wie viele Hip-Hop-Figuren gab es bisher? Antwort, bisher eine Rapperin, das ist die von dir beschriebene, und einen Rapper, den können wir vielleicht gleich beschreiben. Und jetzt einen Hip-Hopper und eine Hip-Hopperin sowie einen DJ. Also, Frage, was ist der Unterschied, also was ist ein Hip-Hopper und einer, egal, später vielleicht mal. Zweite Frage, wann wurden die Figuren veröffentlicht? Also angefangen hat alles 2016, da hat man sich das erste Mal in diesen Sektor hineinbegeben mit dem DJ. Ach Bullshit, 2011. Ah okay, sorry, das ist ja etwas unchronologisch aufgelistet. Also 2011 gab es die Hip-Hopperin, 2013 den Rapper, 2015 den Hip-Hopper, 2016 den DJ und 2020 die Rapperin, die Blonde, die letzte von dir beschriebene. Drittens, wie kommt es zu den individuellen Designs und wer trifft die Entscheidungen darüber? Das ist eine für mich der spannendsten Fragen.
Ja.
Wir möchten verstehen, wie Kinder die Welt wahrnehmen, was sie fasziniert und interessiert. Unsere Entwicklungsabteilung versucht daher immer wieder auch aktuelle Thementrends aufzugreifen und Wünsche und Anregungen einzubeziehen. Wir erhalten viele Zuschriften von Playmobil-Fans und versuchen mit Kindern mit unterschiedlichsten Hintergründen im Gespräch zu sein. Angesagte Themen aus dem Musikbereich gehören selbstverständlich dazu. Okay. Viertens, und das will ich jetzt einmal mit dir machen, können Sie zeitlich eingrenzen, welche Hip-Hop-Ära die Figuren repräsentieren? Antwort, ehrlicherweise nein. Wir freuen uns über eine kompetente, fachliche Einschätzung, Smiley. Und jetzt, also du hast die Rapperin bereits beschrieben. Ich finde schon, dass sie Baggy-Hosen trägt, weil die anderen Playmobil-Figuren, die ich kenne, haben tatsächlich sehr viel engere Hosen. Sie trägt eine graue Baggy, sie hat einen Walkman in der Hand. Sie trägt einen, und jetzt wird es halt für mich etwas, wie soll ich sagen, schwierig. Ich empfinde das als Batik-Farben. Kannst du die Assoziation teilen? Es ist so ein bisschen Batik, Regenbogen-esk. was sie da auf dem Hemd hat.
Echt? Aber ich finde irgendwie, dass es, nee, Batik ist für mich was anderes. Also ich finde, dass es irgendwie so ein bisschen eher nach so einem alten Basketball-Shirt aussieht.
Es wirkt eher, und in Kombination mit der Kappe und dieser rosa Brille, ich fühle mich erinnert, also warst du in deiner Jugendzeit, ja, du bist vom Dörflichen, du bist relativ viel Zug gefahren, ne?
Ja.
Erinnerst du dich an die Raver am Hauptbahnhof, die am Wochenende sich immer getroffen haben, sehr weite Hosen hatten und manchmal haben sie auch so...
So, wie nennt man das? Nicht Stop-Step, sondern...
Nicht Running Man, sondern Jump-Style.
Ja, genau, Jump-Style. Ja, stimmt, sie sieht Jump-Style. Ein bisschen so aus.
Sie sieht ein bisschen wie eine Raverin aus, finde ich. Also das ist, also ich habe schon fast gedacht, das ist Marusha als Jump-Stylerin.
Das stimmt und vor allem, sie hat so halt so große Armreifen dran und die sind sehr untypisch für Rapperinnen, wenn hier versucht wird, so eine 90er-Rapperin darzustellen, weil die ja eher so ein bisschen weg von Schmuck oder wenn dann Kreolen oder so vielleicht, aber diese großen Armreifen sehen irgendwie, ist es so ein bisschen deplatziert.
Und also es passt wieder, weil schon Burschikos, Tomboy nennt man das ja auch, das für die deutsche Hip-Hop-Szene passt es tatsächlich ganz gut so, weil ich sag mal, die Frauen, die eher nicht Burschikos agieren, die kamen meist später. In Amerika natürlich in den 90ern gar keine Frage, Foxy Brown, Lil' Kim und solche Sachen, aber in Deutschland kam das eigentlich eher etwas später. Siehst du den anderen Rapper, über den würde ich gerne nochmal reden? Und zwar mit diesem Helm, mit dem schwarzen.
Yo.
Schwarz, genau. Da steht irgendwie, kannst du lesen, was da drauf steht? Steht da Ivo oder. Was steht da?
Mo, ja.
Soll das Graffiti sein?
Ja, ich glaube, es soll Graffiti sein.
Dann habe ich die Rückseite mir angeguckt. Also er trägt tatsächlich einen Durag. Das hat mich ein bisschen überrascht. Und auf dem Durag trägt er aber nicht so ein. Das sieht nicht so ein Cap-mäßig für mich aus, sondern eher wie so ein Motorradhelm. Und in der Kombination wirkt das auf mich wie so ein amerikanischer Polizeimotorradhelm. Kannst du die assoziieren? Ja?
Ja, so ein, ja, stimmt schon.
Und dann trägt er halt, also er erinnert mich ein bisschen an den Polizisten von YMCA.
Oh, scheiße. Ich weiß nicht, die haben so ein kleines Fuck the Police-Ding, aber falsch verstanden draus gemacht.
Und dann hat er so Tribals auf dem Arm. Das ist vielleicht auch, also es ist eher so, ich habe mehr so Rock-Assoziationen. Dazu passt auch diese Kette, die er so trägt. Das ist so, es ist eigentlich eher so ein Rocker.
Ja, und der Bart und so sieht schon irgendwie, na.
Und diese gelbe Weste dazu, die finde ich auch erstaunlich. Also sie hat zwar nicht, doch, sie könnte auch eine Warnweste sein.
Er sieht
aber
ein bisschen aus wie ein Bauarbeiter. Ja, ja.
Also da habe ich auch gedacht, okay, interessanter Skate-Rock-Rapper irgendwie. Aber also ich glaube, die Klischees sind nicht so ganz getroffen, aber ich finde es ja schon immerhin charmant, dass Playmobil sich überhaupt damit auseinandersetzt und das überhaupt abbildet und so. Also von daher.
Total. Also ich habe gerade 10 Figuren bestellt, um die all meinen Freundinnen zu schicken. Sie bekommen.
Okay, ich verstehe. Ich habe final auch natürlich eine Frage nach dem 187 Straßenbanden Playmobil Edition Set gefragt. Das wurde ja von Klaas vorgestellt in einer Ausgabe von Late Night Berlin, wie Playmobil das findet. Und also ich sag mal so, die Antwort ist jetzt ein bisschen länger, aber ich sag mal so, man nimmt es mit einer gewissen Form von Humor, aber distanziert sich auf jeden Fall von sämtlichen menschenverachtenden Inhalten und möchte damit auch nicht wirklich was zu tun haben. Und ja.
Ja.
Also ich verstehe es so, ja, wir haben auch gelacht, aber das reicht dann auch bitte.
Legit.
Umsetzen werden wir es final nicht.
Okay.
So habe ich es verstanden. Ja, das ist Playmobil. also laut meinen Informationen müsste es auch immer noch, es ist tatsächlich, glaube ich, immer noch eine Allmann-Firma so.
Mhm.
Obwohl sie ja auch mit Film und allem drum und dran. Ist Lego nicht eigentlich auch eine deutsche Firma gewesen? I don't know. Finde ich auf jeden Fall interessant. Meine Kiste Playmobil habe ich auch immer noch auf dem Dachboden. Das sind dann so die richtig, das sind so die Figuren aus Asbach.
Okay, also du warst ein Playmobil-Zocker, kein Lego.
Ich war tatsächlich beides.
Ach krass, okay. Ja. Ich habe neulich schon mal jemanden getroffen, weil es eigentlich ist es immer entweder Playmo oder Lego und ich war nur Playmo und mein Bruder war zum Beispiel nur Lego. Aber in letzter Zeit treffe ich viele so Hybrid-Menschen, die beides gezockt haben.
Ich kenne ja sogar noch die Konkurrenz von Playmobil. Sie hieß Big. Die Figuren waren ein bisschen, waren mehr oder weniger ein Rip-Off. So.
Okay.
in den Ende der 70er, Anfang 80er. Und die waren tatsächlich ein bisschen größer und bei mir haben sie freundlich, ja, bei mir gab es einfach Diversität, die haben miteinander rumgehangen bei mir. Ich habe da gar nicht als Kind den Unterschied, ich habe das erst, als ich mich mal über Playmobil vor ein paar Jahren informiert habe, habe ich das gelesen, dass das die Feinde sind. Mm. Und bei mir hat Frieden geherrscht.
Okay, sehr gut.
Das ist doch ein romantischer Abschluss unseres Podcastes. Jule, was ist dein Song der Woche?
Mein Track der Woche ist von Chefcat featuring May, You Better Run. Also das Album von Chefcat kommt im August, deswegen, wir haben letzte Woche schon mal über einen Track von ihm gesprochen. Es geht jetzt eigentlich nahtlos weiter. Ich habe ein bisschen Angst, dass bis August einfach, wenn er wirklich jetzt Single für Single für Single droppt, jede Woche, dass der Track der Woche ist. Ich finde das krass, was Chefcat für eine Entwicklung gemacht hat. Ich finde, das ist so outstanding, was er gerade macht. Er rappt anders, schneller, krasser, technischer, inhaltlich super, finde ich. Gesellschaftskritik, Kritik am Rap. Gerade in dem Track jetzt gibt es so Zeilen, wie das er sagt, scheiß auf die seltsame kriminelle Welt, fick alle Trends, ich habe viel zu viel Talent. Und sie denken, Rap ist immer nur eine Geldfrage. Jeder will einen Benz, jeder will eine Gang, aber ich werde lieber zu einer F-Sahne. Und ich habe das extra gegoogelt, weil ich nicht gecheckt habe, was eine F-Sahne ist. Aber es ist das türkische Wort für Legende. Und das macht Chefcat ja schon länger, dass er einfach türkische Wörter so in seine Texte einfließen lässt. Ich finde das aber jetzt hier in dem Track so gelungen und so groß. Und hört euch den an, You Better Run, auch mit May oder Mai, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Krass, es ist einfach krass, wie sie singt und wie Chefcat dazu rappt. Komplette Empfehlung dieser Track und ich hoffe, dass da noch ganz viel kommt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Album. Liebe Grüße auch an Cheffy. Was ist dein Track der Woche?
Mein Track der Woche ist strategisch gewählt zu einem unserer Themen. Und zwar gibt es nicht nur, wir haben ja auch schon mal über die russische Version von Was du Liebe nennst gesprochen. Heute haben wir über die amerikanische Version gesprochen, also Kalter Krieg Deluxe. Mhm. Wir haben aber vergessen, und das werde ich hiermit dann tun, weil diese Version kommt jetzt in die Shazabi Playlist. Oh, das heißt, Leute werden überraschend auf diesen Song treffen und denken, oh wow, okay, jetzt kommt gleich Bowser rein und dann stimmt das gar nicht, weil nämlich der da reinkommt, das ist New Kid aus Schweden und seine Version heißt Överdick und die... Ich kann kein Schwedisch, auf zu lachen. Das hat einen Sinn.
Ja.
Und das kommt dann. Und ich habe mir das angehört. Also die schwedische Sprache ist wie sie ist. Und man wird es hören und so denken, so hups, was ist denn mit Bowser passiert? Und genau deswegen die schwedische Version von Was du Liebe nennst in der Shazabi-Playlist jetzt für dich.
Okay. Geil. Leute, schön, dass ihr zugehört habt bei Folge 177 und dann hören wir uns nächste Woche Donnerstag wieder und könnt uns natürlich abonnieren, könnt uns Reviews schreiben, ihr könnt uns bewerten auf iTunes, mal wieder schöne, wir haben da inzwischen knapp 500 Bewertungen, ich sage knapp, weil ich hätte gern, dass das irgendwie über 500 sind. Schreibt
145
uns,
Millionen bitte.
Schreibt uns gerne, wie ihr den Podcast findet, ob ihr irgendwas verbessern würdet, anders machen würdet, wir lesen das alles und wir nehmen das natürlich alles mit und ja, vielen Dank, dass ihr uns schon so lange zuhört. Man muss ja auch, man vergisst es immer wieder, dass wir halt einfach immer noch so stabil viele Leute haben, die uns jede Woche seit 177 Folgen zuhören. Deswegen auch danke an die, die uns treu bleiben und uns seit Folge 1 hören oder später eingestiegen sind und das nochmal alles durchsuchten. Schön, dass ihr da seid.
Auf jeden Fall.
Falk Schacht, habt eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut.
Super. Mach's gut. Tschüss.
Puls.